Hochbegabung. Ein spannendes Thema, das jedoch vielen etwas suspekt ist. Was hat es auf sich mit diesen superintelligenten Menschen? Haben sie immer gute Noten und garantiert Erfolg im Leben? Oder kann Hochbegabung auch zu Problemen führen? Ist das genetisch bedingt? Und wie misst man Intelligenz? Diese Fragen beantwortet uns Sascha Blümle vom Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview genommen haben. Erzählen Sie doch mal, welche Berührungspunkte haben Sie mit dem Thema Hochbegabung?
Guten Tag, Frau Wilke. Mein Name ist Blümle. Ich bin erster Vorsitzender des Landesverbandes Hochbegabung Baden-Württemberg. Und ja, mein direkter Bezug ist, dass ich zwei Kinder habe, die das Thema mit sich gebracht haben, schon in sehr frühem Kindesalter, und wir uns als Familie einfach mit dem Thema beschäftigen mussten letztendlich.
Was versteht man denn eigentlich unter Hochbegabung?
Also es gibt mehrere Definitionen von Hochbegabung. Es gibt eine wissenschaftliche Definition, die da lautet, dass man standardisierte Intelligenztests absolviert und ab einem Wert von 130 Punkten gilt man als hochbegabt. Dieser Wert ist aber in der Praxis eigentlich nicht wirklich relevant. Und zwar deswegen nicht, weil es durchaus Kinder gibt, die auch mit geringeren Werten bereits als hochbegabt definiert werden können. Es geht einfach darum, dass Kinder, die sehr intelligent sind oder diesen Intelligenztest sehr gut gemeistert haben und keine Probleme haben, in der Schule zum Beispiel, im Kindergarten oder in anderen Bereichen, wo sie mit anderen Menschen interagieren, da ist es dann eigentlich unkritisch. Es wird immer erst dann kritisch, wenn diese Kinder das Thema haben, dass sie mit anderen interagieren und entsprechend da einfach Probleme auftreten.
Welche Arten von Intelligenz gibt es denn?
Naja, es gibt per Definition mehrere Arten von Intelligenz. Das ist einmal die kognitive Intelligenz. Das ist das, was man bei dem IQ-Test eben auch testet. Das ist aber ja nicht der einzige Teil, sondern es gibt ja auch emotionale Intelligenz. Es gibt soziale Intelligenz. Es gibt eine ganze Reihe von Intelligenzformen und die werden zum Beispiel nicht getestet. Ja? Und das ist auch ein großes Manko, diese Definition eben auf diesen Intelligenztest zu reduzieren.
Das heißt, wenn wir von Hochbegabung sprechen, dann reden wir von Menschen, die hohe Werte bei einem IQ-Test erzielen, der auf kognitive Intelligenz abzielt.
Im Prinzip per Definition ja, in der Realität ist es aber anders.
Wie ist es in der Realität?
In der Realität ist es einfach so, dass es eben auch Menschen und in dem Fall jetzt Kinder gibt, Jugendliche, die eben vielleicht bei einem Test gar keine guten Werte erzielen, wenn man einen Test macht und das Thema aber trotzdem haben, weil sie eben in bestimmten Teilbereichen sehr begabt sind. Und gerade Teilleistungsbegabungen sind ein Riesenproblem im Bildungssystem.
Woran erkennt man denn hochbegabte Kinder?
Also wenn man hochbegabte Kinder kennt und weiß, wie sie interagieren, gerade speziell mit Erwachsenen, dann erkennt man sie sehr schnell. Das ist eine Frage der Übung. Ich habe festgestellt, dass Kinder, die selber dieses Thema haben, quasi Suchmaschinen für andere Kinder sind. Das heißt, wenn sie Kinder zusammenbringen und aus der Menge heraus ist dort eines, das ähnlich gelagerte Thematiken hat wie das eigene Kind zum Beispiel, dann finden die sich innerhalb von Sekunden. Mhm. Und das merken wir sofort. Also das ist, wie gesagt, wie eine Suchmaschine im Prinzip. Ja. Sie können einen Pool von Kindern aufbieten und es geht vielleicht, naja, Sekunden ist vielleicht übertrieben, aber ein paar Minuten, und dann finden die Kinder sich gegenseitig. Und das ist extrem spannend zu beobachten, weil wir ja bei uns in der Community quasi das auch haben. Das heißt, wir bringen ja ganz bewusst diese Kinder zusammen. Und Eltern berichten ganz oft davon, dass ihre Kinder Riesenprobleme haben, mit anderen Kindern, anderen gleichaltrigen Kindern zum Beispiel, zu interagieren, zu spielen, zu lernen, zu Quatsch zu machen, was auch immer. Und wir dann eben feststellen, dass wenn wir diese Kinder, die diese Themen haben, zusammenbringen, das Verhalten sich komplett ändert.
Darf ich fragen, wie Sie bei Ihren Kindern darauf gekommen sind?
Sie dürfen fragen. Es ist so, dass wir haben zwei Söhne. Der Größere ist jetzt 12, der Jüngere ist 10 Jahre alt. Und bei dem Größeren war es so, dass er im Kindergarten bereits Probleme gemacht hat. Probleme dahingehend, dass er aus dem Kindergarten nach Hause kam, sich bei uns in der Küche auf den Boden gelegt hat und sich so lange gedreht hat, bis ihm schlecht geworden ist. Das konnten wir erstmal nicht interpretieren. Wir hatten dann im ersten Moment das Gefühl, er sei überfordert im Kindergarten. Es ist nach sehr kurzer Zeit passiert. Vielleicht auch ausgepowert, müde, was auch immer. Und durch einen Zufall, das heißt, wir hatten eine Erzieherin in dem Kindergarten, die dieses Thema selbst bei ihren Kindern schon mal hatte und hat uns dann angesprochen und hat gesagt, wir sollen doch einfach, um das zu verifizieren, dass es eben nicht Überforderung ist, sondern eher Unterforderung möglicherweise, weil das ist das typische Verhalten dann in dem Fall, sollen wir doch ihn mal testen lassen. Haben ihn dann mit 4,5 Jahren getestet und die Ergebnisse waren eben erschreckend. Also man kann in dem Alter, da ist ja noch keine Sprach gibt es natürlich schon, aber keine Schriftfähigkeiten gibt, kann man eben auch noch nicht diesen normalen Test machen, sondern es ist ein Test, der speziell für dieses Alter normiert ist auch, der bedingt aussagekräftig ist. Also das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Bereich liegt zwischen, sagen wir, 120 und 130, dann ist der nur sehr bedingt aussagekräftig, wobei trotzdem auch diese Werte schon deutlich über dem Normal liegen. Wenn man dann aber Werte von 140 und 150 erzielt, dann kann man ziemlich sicher sein, dass man nicht ganz falsch liegt. Man muss dazu auch sagen, dass diese Werte eigentlich anders angeguckt werden müssen, also um sie zu verstehen. Diese Werte besagen ja immer, dass von einem bestimmten Prozentsatz des Normallevels, also es ist eine gausche Verteilung, es gibt eben wenige Prozent am unteren Rand, 90%, über 90% bewegt sich im Normalbereich und dann gibt es wenige Prozent am oberen Rand. Und diese wenigen Prozent am oberen Rand kann man eigentlich dahingehend am besten definieren, dass man sagt, ich mache mal einen Vergleich, wie ist das Kognitive, weil ich ja nur das Kognitive auch testen kann, wie ist das Kognitive, wie sind die kognitiven Fähigkeiten dieser Kinder im Vergleich zu Gleichaltrigen? Und wenn Sie dann diesen Vergleich ziehen, kommen Sie quasi auf einen Altersunterschied. So, und wenn Sie jetzt eben bei so einem Test ein Kind haben, das von mir aus jetzt einen Wert von 130 hat, dann können Sie davon ausgehen, dass dieses Kind zwischen 2 und 3 Jahre seinen Altersgenossen kognitiv voraus ist. Und das ist eigentlich das Problem der ganzen Geschichte. Das heißt, diese Kinder haben ein biologisches Alter und haben ein kognitives Alter. Und dieses kognitive Alter passt A, nicht zum biologischen Alter und B, passt es nicht dazu, in welcher Situation sie sich gerade im Bildungssystem befinden. Und das macht Probleme, und zwar riesige Probleme.
Wenn man dann weiter in die Schule geht, kann man sagen, dass Hochbegabung mit guten Noten zusammenhängt?
Das wäre schön. Das wäre sehr schön, wenn das so wäre, wenn man das so pauschal sagen könnte. Sie können sich ja vorstellen, man gründet nicht einfach einen Verband, weil man gerade Langeweile hat, sondern der LVH ist vor über 20 Jahren deswegen gegründet worden, weil es eben Eltern gab, die massivste Probleme mit ihren Kindern hatten, in Bezug eben auf dieses Thema, das damals sehr neu war. Und an der Stelle ist es eben so, dass wir natürlich speziell bei uns viele Fälle haben, wo es eben Probleme gibt. Es gibt ganz, ganz viele, die problemlos durch die Schule laufen, die sich anpassen können, die mit Sicherheit bei Tests sehr hohe Werte erzielen würden, aber eben nie auffällig sind, nie irgendwie ja, den Klassenclown machen, was so ein Klassiker ist an der Stelle. Und deswegen kann man das nicht pauschal sagen. Wir haben halt sehr viele Eltern, die zu uns kommen, die eben Probleme haben oder deren Kinder Probleme haben, gerade speziell in der Schule, Kindergarten und anderen Bildungseinrichtungen. Und deswegen ist es auch oft so, dass diese Kinder leider keine guten Noten haben. Das speziell möchte ich vielleicht einfach noch einen Punkt ansprechen. Es ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht relativ wichtig, dass man Kinder erkennt, ob sie dieses Thema haben oder nicht. Warum? Es gibt hervorragende Vermeidungsstrategien. Also diese Kinder sind dadurch, dass sie eben intelligent sind, auch in der Lage, sehr intelligente Vermeidungsstrategien aufzubauen. Das bedeutet gerade speziell im Bereich Mädchen, hochbegabte Mädchen, haben wir sehr, sehr schlechte Erkennungsraten, weil die Mädchen nicht auffallen. Also es ist ganz, ganz oft so, dass diese sich verstecken, sich anpassen und dass das überhaupt nicht auffällt. Die laufen durch, alles wunderbar, haben aber das gleiche Thema wie dem Jungs, nur dass die eben oft extrovertiert werden, also Klassenclown machen, teilweise gewalttätig werden, weil sie eben kein anderes Ventil finden. Und die Mädchen haben relativ häufig das Thema, dass sie das in sich hineinfressen und das spätestens in der Pubertät ausbricht und dann teilweise zu extrem psychosomatischen Problemen führt.
Und warum tun sie das?
Weil sie wohl, das ist nicht ganz klar, aber weil sie wohl eben durch ihre Erziehung, durch ihre Physiologie einfach irgendwie sich wohler fühlen für den Moment, als Frau, als Mädchen, sich der Gruppe anzupassen. Ja, obwohl das eben gar nicht passt. Was passiert denn überhaupt? Also in der Schule zum Beispiel, wenn solche Kinder in die Schule gehen, dann ist das eine normale Beschulungsform. Und bei dieser Beschulungsform ist einfach oft das Problem, dass diese Kinder in der Lage sind, Sachverhalte, gerade speziell im Bereich Naturwissenschaft, Technik, Mathematik, alles, was irgendwie logisch ist, also auch zum Beispiel Latein, ist eine sehr logische Sprache, sehr schnell zu begreifen. Und das Schulsystem, das Bildungssystem ist darauf ausgelegt, Wiederholungen zu machen. Weil normalbegabte Kinder und Jugendliche diese Wiederholungen brauchen. Das ist einfach das normale Lernen. Und mit diesem normalen Lernen kommen diese Kinder oftmals nicht klar. Das heißt, sie sitzen in der Schule, hören etwas, verstehen es oft beim ersten Mal und die anderen 10 Wiederholungen ermüden sie und langweilen sie zu Tode. Und dadurch entsteht ein Kreislauf, ein Teufelskreis, der dazu führt, dass man gar nicht mehr zuhört. Also man schaltet von vornherein schon ab. Und das kann im Extremfall zu einem sogenannten Underachievement führen. Underachievement bedeutet, dass man Kinder hat, die potenziell leistungsfähig sind, aber keine geraden Noten auf die Reihe bringen, weil sie das nicht auf, sie kriegen es nicht auf Papier, weil sie sich nicht motivieren können. Sie können sich, egal was sie tun, nicht motivieren, das aufzunehmen und zu lernen. Das ist also fast schon pathogen. Es gibt wirklich Fälle, die dann auch in der Psychiatrie landen. Deswegen.
Auf Fördermöglichkeiten würde ich gerne später nochmal eingehen. Vorher nochmal allgemein zum Thema Hochbegabung. Sie haben schon angesprochen, dass Mädchen sich häufig verstecken. Inwiefern entsprechen Hochbegabte denn dem Nerd-Klischee, an das viele vielleicht denken?
Naja, also wie gesagt, nochmal, es gibt kognitiv sehr begabte Kinder und Jugendliche, die ganz normal sich auch verhalten gegenüber anderen, ganz normal in der Schule durchlaufen. Da würde ich sagen, weiß nicht, ob man das dann merken würde oder gibt es da irgendein Klischee dazu. Es gibt natürlich dieses Nerd-Klischee, ganz klar. Und ich weiß nicht, ob Sie die Sitcom Big Bang Theory kennen. Und wenn man sich das anschaut und man sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat über die letzten 10 Jahre und man eben diese Protagonisten dann auch sieht, dann bildet das schon extrem gut das Klischee ab. Ja, also ich meine, Sheldon ist der Extremfall, ja, wo man sagen muss, das gibt es definitiv, kenne ich auch. Also kenne ich definitiv Kinder und Jugendliche, die so unterwegs sind. Ich denke, es wird halt oft verkannt, dass diese Kinder unfassbare Potenziale haben. Und wenn diese Kinder Sparring-Partner haben, und sei es nur die Eltern im besten Fall, können die natürlich ihr Potenzial einfach auch ausschöpfen. Das heißt, wenn sie als Eltern mit diesen Kindern Dinge tun, die sie mit gleichaltrigen Kindern mal nicht tun würden, dann helfen sie denen schon extrem, weil die sich sonst einfach verloren fühlen in dieser Welt. Der große Sohn sagt oft, dass er sich als Alien fühlt, weil er einfach glaubt, dass oder er bis auf die wenigen Ansprechpartner, die er hat, eben uns als Eltern und zwei Freunde, die ungefähr ähnlich unterwegs sind wie er, einfach auch sich als Außerirdische in seiner Umgebung fühlen muss eigentlich.
Im Zusammenhang mit Hochbegabung fällt häufig der Begriff Inselbegabung. Können Sie Dinge erklären?
Also Inselbegabung ist etwas, wo Kinder und Jugendliche oder auch Erwachsene in besonderen Bereichen Fähigkeiten, sehr ausgeprägte Fähigkeiten haben. Also wenn sie einen standardisierten Test machen, dann gibt es auch verschiedene Bereiche, die dort getestet werden. Und es kann eben passieren, dass zum Beispiel Tests ausfallen, die da lauten, dass von 3 oder von 4 Kategorien, die getestet werden, 3 zum Beispiel Normalbegabungen sind. Also so wie jeder im Schnitt 90% der Bevölkerung. Und dann kann es zum Beispiel bei einem oder zwei oder was auch immer Bereichen, kann es dann Ausbrüche nach oben geben oder eben auch nach unten. Das ist dann natürlich das andere Extrem. Also nochmal, wir reden ja nicht nur in eine Richtung, sondern es gibt ja auch die andere Richtung, darf man ja auch nicht vergessen. Und da ist es dann so, dass sein kann, dass sie da plötzlich eine Begabung haben, zum Beispiel musisch oder eben technisch-wissenschaftlich, wo sie einfach extrem begabt sind, wo sie einfach Zusammenhänge begreifen, die vielleicht Menschen mit normalen kognitiven Fähigkeiten einfach nicht begreifen würden. Ich mache mal ein Beispiel. Ich meine, wenn man die Geschichte von Albert Einstein kennt, weiß man, dass er in der Schule ein furchtbarer Schüler war und auch sehr, sehr schlechte Noten hatte. Das ist eigentlich so der Klassiker. Er hatte halt einen Intelligenzquotienten, der außerhalb jeglicher Vorstellungskraft liegt, ja. Und das war halt sein Thema. Er konnte damit einfach auch irgendwo vermutlich in der Schule nicht klarkommen, weil er einfach da gesessen ist und hat vermutlich gedacht, was soll ich hier? Ja. Und das ist eben genau das Problem, in das viele Kinder und Jugendliche eben reinlaufen, die dieses Thema haben.
Wen betrifft denn Hochbegabung überhaupt? Also was gibt es dann für eine Geschlechterverteilung oder für eine Verteilung über soziale Schichten?
Also man weiß, dass es keine spezifische Zuordnung gibt. Das heißt, wenn Sie wirklich also Sie gehen über die komplette Gesellschaft, über komplette Kulturen hinweg. Es ist eigentlich völlig egal, was Sie tun. Es gibt länderspezifisch leichte Unterschiede. Das kann man messen oder das hat man schon gemessen. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr, also das ist einfach nur eine Varianz. Ja. Das kann man, also da gibt es keine großen Ausbrüche nach oben oder unten. Und das Thema ist eben auch zum Beispiel, was wir jetzt seit Jahren ja haben, ist, dass wir Geflüchtete hier haben, ja, die genauso eben auch von dieser Verteilung betroffen sind und wo es natürlich aufgrund von Sprachbarrieren und so weiter extrem schwierig ist, rauszufinden, was mit denen los ist, ja. Und die haben noch viel, viel weniger Chancen als unsere Kinder, weil sie sich auch nicht artikulieren können in dem Fall oder einfach möglicherweise aufgrund der Sprachbarriere einfach angenommen wird, dass diese Fähigkeiten nicht vorhanden sind, was nicht der Fall ist. Also man hat auch Untersuchungen gemacht, zum Beispiel gibt es Menschen, die sich sehr stark mit dem Thema Hochbegabung und Behinderung beschäftigen. Das heißt, Kinder, die zum Beispiel, oder Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel per Definition eine geistige Behinderung haben, auch die können hochbegabt sein. Ja? Also das kann wirklich so sein, weil man kann das nicht irgendeiner Schicht zuordnen. Das ist nicht möglich.
Da stellt sich natürlich auch die Frage, woher kommt Hochbegabung überhaupt? Gibt es da genetische Zusammenhänge?
Also ich habe mich damit relativ tief befasst und es ist so, dass man wohl sagt oder man wohl herausgefunden hat, dass es so ist, dass man einen gewissen Teil dieser Fähigkeiten, dieser Möglichkeiten vererbt bekommt. Das ist nicht ganz hundertprozentig belegt, aber man geht davon aus, dass es so ist. Und das Spannende ist zum Beispiel immer, wenn wir im Verein Anfragen bekommen, neue Anfragen, dann kommen die ja oft von den Eltern. Und die Eltern fragen ja dann auch oft, ja, wie kann das sein, hier, dies und so weiter. Und ich frage dann gerne mal, was sie selbst beruflich tun. Und aufgrund dieser Frage ist dann ganz oft schon ein erster Zusammenhang da, weil man eben weiß, dass bestimmte Berufsgruppen, dass da sich eben Menschen wiederfinden, die kognitiv hohe Potenziale haben. Ja. Und wenn man dann weiter fragt, dann ist es sehr oft der Fall, dass man die Eltern sozusagen darauf bringt, sich selber auf sich selbst zurück zu besinnen und zu überlegen, was bei ihnen in der Schule war. Und dieser Aha-Effekt ist extrem spannend, weil die Eltern das oftmals gar nicht realisieren in dem Moment. Und es war bei mir ja genauso. Als ich mit dem Thema konfrontiert wurde, bin ich quasi sozusagen von meiner Vergangenheit eingeholt worden und habe mir dann überlegt, wie habe ich mich denn damals gefühlt in der Situation. Und das macht auch was mit ihnen selbst als Elternteil. Sie fangen an, plötzlich einen ganz anderen Blick auf sich selber zu bekommen durch ihre Kinder.
Sind Sie denn selbst auch hochbegabt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich habe mich nie testen lassen.
Was sind es denn für Berufsgruppen, in denen besonders häufig dieses kognitive Potenzial vorhanden ist?
Also ganz oft ist es natürlich so, dass es sich in Bereichen der, also der Musik zum Beispiel abbildet. Das heißt, wenn Sie eine Karriere machen als Musiker, als sehr guter Musiker, als begabter Musiker. Musik ist etwas, eine Ausdrucksform von Begabung. Kann eine Teilbegabung sein, kann aber eben auch sein, dass Sie da Ihr Ventil finden, um eben Ihre Begabung auszuschöpfen. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe jetzt neulich mehr Gedanken darüber gemacht, wo ich Menschen, die im Comedy-Bereich zum Beispiel sehr bekannt unterwegs sind, wenn man die so in einem Interview sieht, wo sie eben nicht auf der Bühne sind, sondern mehr so ansatzweise privat befragt werden auch, stellt man fest, dass, glaube ich, da ganz, ganz viele Leute dabei sind, die auch extrem begabt sind, also weil sie einfach ihre Intelligenz einsetzen, um diesen Humor zu befeuern, ja, also intelligenter Humor. Ich habe jetzt neulich ein Interview mit Helge Schneider gesehen, den ich persönlich nie so richtig auf dem Schirm hatte. Und da kam eben raus, dass er sich mal testen lassen hat angeblich und das auch einen Wert hatte, der jenseits von Gut und Böse ist, was man sich fast vorstellen kann, wenn man ihn so sieht und wenn man das dann auf der Basis betrachtet irgendwo. Also ich glaube, da gibt es ganz viele in dem Bereich der Künste, der Musik. Also das ist ein Bereich, der mit Sicherheit sehr, sehr stark durchzogen ist von diesen Menschen, die diese Begabung mitbringen. Naturwissenschaften, Forschung, Ingenieurskunst in jeglicher Form. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der dann eben diese naturwissenschaftlich-technischen Begabungen auch sehr gut abbilden kann. Ja, Medizin, alles, was irgendwie Leute animiert, auch mehr zu tun als nur das, was von ihnen verlangt wird.
Ja, spannend. Also gerade, dass Sie Musik und Comedy erwähnt haben, war für mich persönlich auch sehr überraschend. Da bin ich, glaube ich, mit meinen eigenen Vorurteilen vom verrückten Professor konfrontiert worden.
Das ist sicher auch so. Also ich glaube, dass das mit Sicherheit ins Klischee passt, ja, und dass da auch was dran ist, ja.
Gut, dann zur Frage, ist Hochbegabung eine Garantie für Erfolg?
Nein, ganz sicher nein. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die leider an ihrer Hochbegabung scheitern, weil sie hochbegabt sind. Es gibt zum Beispiel eine Stiftung in Bayern, die sich speziell mit dem Thema hochbegabte Erwachsene beschäftigt, also hochbegabte, gescheiterte Erwachsene im Berufsleben. Warum scheitern diese Menschen? Diese Menschen scheitern oftmals daran, dass sie sich schwer tun, auch sich einzuordnen oder einzusortieren in bestimmte Strukturen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt jemanden, der naturwissenschaftlich, mathematisch sehr begabt ist, vielleicht sein Physikstudium problemlos durchgezogen hat und jetzt in der Firma anfangen soll und sich mit, ich mache jetzt mal einfach wirklich ein ganz plattes Beispiel, mit einem Abteilungsleiter beschäftigen muss, der vielleicht möglicherweise deswegen Abteilungsleiter ist, weil er dazu qualifiziert ist und auch so eine Abteilung sicher gut leiten kann, aber möglicherweise vielleicht gerade mit Personalführung oder so ein Problem hat. Und diese Menschen sind sehr, sehr sensitiv auf andere Menschen. Also man überlegt jetzt auch gerade, dass das Thema Hochsensibilität, was in den letzten Jahren gekommen ist, irgendwo auch in einem Kontext mit Hochbegabung auftreten kann. Muss nicht, aber kann. Darüber denkt man gerade auf der wissenschaftlichen Ebene nach. Diese Menschen sind einfach sehr sensibel gegenüber anderen Menschen. Das ist bei Kindern zum Beispiel eben in der Schule auch so. Also ich bin davon überzeugt und ich weiß es von vielen Mitgliedseltern, die das berichten, immer wieder aufs Neue, dass es extrem darauf ankommt, was das Kind für einen Lehrer in der Schule hat in bestimmten Fächern, ob es eben zu diesem Lehrer aufschauen kann und sagen kann, der kann mir was beibringen, oder eben ob es relativ schnell merkt, und das Fatale ist, Kinder merken innerhalb von Minuten, wenn sie sich mit anderen Menschen unterhalten oder eben Lehrern zuhören, ob die ihnen was beibringen können oder nicht. Das ist das Fatale daran. Also die können sich dann da auch nicht mehr von lösen. Die machen sich dann ein Bild, oftmals leider, und dieses Bild lässt sich nicht wieder löschen. Und wenn Sie jetzt mal als Beispiel eben da drin sitzen und mit sehr großen Fähigkeiten eben in bestimmten Bereichen und Sie merken, dass irgendwie die Chemie nicht stimmt, dann haben Sie natürlich einfach ein Thema. Ja? Sie sitzen da drin und denken, was soll ich hier? Ja, und so wird es wahrscheinlich Albert Einstein auch gegangen sein, dass er an der einen oder anderen Stelle eventuell die falschen Sparring-Partner hatte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein Problem der Lehrer ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die Lehrer sind davon unbetroffen, weil die können dafür nichts. Das hängt mit unserem Bildungssystem zusammen, das wir haben, das eben auf die Mehrheit der normalbegabten Menschen ausgelegt ist. Und das ist einfach so.
Ja, Sie haben vorher schon erklärt, dass das Bildungssystem eben auf normalbegabte Kinder ausgelegt ist, insofern, dass es viele Wiederholungen bietet, während hochbegabte Kinder häufig schon beim ersten Mal verstehen. Was denken Sie denn, welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie kann man hochbegabte Kinder besser fördern, damit sie nicht daran scheitern?
Also ein sehr gutes Ergebnis, das auch eben im Zusammenhang mit unserem Verband vor vielen, vielen Jahren in Baden-Württemberg ins Leben gerufen wurde, sind die Hochbegabtenzüge an 15 Gymnasien plus das Landesgymnasium für Hochbegabung in Schwäbisch Gmünd, das eine sehr spezielle Einrichtung ist, wo wirklich extrem gezielt auf diese Bedürfnisse eingegangen werden kann. Und eben die 15 Gymnasien in Baden-Württemberg, die eben jeweils Hochbegabtenzüge haben. Und dort ist es einfach so, dass man versucht, den Stoff so zu raffen, dass man ihn eben schneller vermittelt und dann in der frei gewordenen Zeit den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich geistig auszubreiten, außerhalb des Lehrplans. Also schon natürlich eingebettet in den Lehrplan, aber eben mit den Extensions, mit den Möglichkeiten, mit denen der Lehrplan das auch eben in der Zwischenzeit zum Glück zulässt, dass man eben mehr macht noch für die Kinder, für deren Interessen, ja, wo man dann eben Dinge anbieten kann, die normal begabte Kinder eben möglicherweise gar nicht interessieren oder einfach auch die Zeit dafür nicht da ist. Und das sind zum Beispiel Ansätze, die extrem wichtig sind für unsere Community, weil sie eben ganz gezielt diese Sachen fördern, diese Verhaltensweisen fördern und dann auch natürlich die Möglichkeit bieten, einfach ein gewisses gutes Gefühl zu haben, wenn ich in die Schule gehe, dass wenn ich nachmittags nach Hause komme, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch was erreicht habe.
Wie ist das denn, wenn man viele hochbegabte Kinder zusammenbringt? Wie kann man sich das vorstellen? Herrscht da nicht ein hoher Konkurrenzdruck oder würden Sie eher sagen, die Kinder blühen auf in dem Umfeld?
Also ich glaube, das muss man selber erlebt haben. Ich versuche es ein bisschen zu transportieren, aber es ist eine Sache, die man erlebt haben muss. Man könnte im ersten Moment denken, dass diese Kinder Konkurrenzverhalten aufweisen. Das ist gar nicht der Fall. Überhaupt nicht.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal von wir gesprochen. Können Sie noch mal erklären, was macht ein Landesverband und wozu braucht man den?
Also Landesverband Hochbegabung in Baden-Württemberg, LVH, ist ein Verband, der seine Eltern, also Mitgliedseltern, dabei unterstützt, sich auszutauschen. Das ganz, ganz Wichtige ist, wenn man Probleme hat in der Schule, wenn die Kinder Probleme machen in der normalen, realen Welt, dass man eben Möglichkeiten hat, sich mit anderen auszutauschen. Sie fühlen sich als Eltern im ersten Moment sehr allein, weil sie nicht wissen, mit wem sie darüber sprechen sollen. Auch wenn sie jetzt zum Beispiel noch keine Diagnose haben, in Anführungszeichen, wobei Hochbegabung ist ja keine Krankheit, sondern wenn sie nicht wissen, wie und was. Wenn sie aber dann zum Beispiel in der Elterngruppe, Ulm hat zum Beispiel auch eine Elterngruppe, wenn sie zur Elterngruppe gehen, zu den Treffen dort und sagen können, was sie fühlen oder was sie für Themen haben und sie haben dort Menschen sitzen, die sagen, haha, du sprichst gerade von meinem Kind, oder? Dann fühlen sie sich aufgehoben, dann wissen sie, sie sind nicht alleine, sie können sich austauschen. Und das ist das, was den LVH ausmacht, der Austausch der Eltern untereinander, der Austausch der Kinder untereinander. Wir veranstalten, organisieren Treffen, wo die Kinder sich eben treffen können. Wir hatten es vorhin schon davon, dass das einfach eine sehr, sehr große Bereicherung auch für diese Kinder ist, dass sie sehen, dass sie eben auch nicht alleine sind, was ja eben auch oftmals sein könnte, dass sie denken, hey, ich bin irgendwie allein, ich weiß nicht, was ich hier soll, ja. Und natürlich auch als Landesverband versucht man natürlich auch, die Interessen gegenüber der Politik, gegenüber dem Kultusministerium zu artikulieren. Wir haben dort auch regelmäßig Treffen. Wir sprechen regelmäßig mit der Kultusministerin, Frau Eisenmann, über diese Themen, die im Übrigen ein sehr starkes Interesse auch an diesem Thema hat, das uns sehr freut. Und wir versuchen einfach, die Fahne hochzuhalten und was auch ganz, ganz wichtig für uns ist, dass wir versuchen, in der Gesellschaft klarzumachen, dass wir keine Sonderbehandlung wollen, sondern dass wir einfach nur wie alle anderen die gleiche Berechtigung haben, auch zu existieren. Heißt, es gibt ja im Paragraph 11 der Landesverfassung einen Paragraphen, der besagt, dass jedes Kind und jeder Jugendliche das Recht hat auf begabungsgerechte Förderung und Bildung. Und das ist nichts anderes, was wir wollen. Wir wollen einfach nur die gleichen Rechte, wie alle anderen sie auch haben.
Was würden Sie sich denn für Baden-Württemberg konkret wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass es in bestimmten Bereichen, etwas mutiger vorgegangen wird. Mutiger deswegen, weil man einfach historisch bedingt bestimmte Themen hat, die einfach wenig angefasst werden wollen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man seitens der Politik, seitens der Gesellschaft eben die Vorteile sieht, die Menschen in die Gesellschaft einbringen können, wenn sie eben ihre Potenziale ausschöpfen könnten, was eben leider oft nicht der Fall ist. Wir hatten es vorhin von gescheiterten Hochbegabten. Das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario für die Gesellschaft. Ja. Also ich kann eigentlich mehr als Gesellschaft nicht leisten, nur ein einziges dieser Kinder zu verlieren. Dann muss ich damit leben oder dann muss ich einfach, wenn ich das möchte oder wenn ich sage, okay, ich mache das, mir ist es egal, ich verliere diese Kinder in der Gesellschaft, dann muss ich einfach auch ganz klar mich dazu bekennen, dass der Lebensstandard in dieser Gesellschaft so nicht aufrecht erhalten werden kann. Und deswegen ergibt sich die Frage eigentlich, also die Antwort von selbst, wir würden gerne unser Potenzial mehr in der Gesellschaft einbringen können und erwarten von der Gesellschaft andererseits, dass sie eben bereit ist, auch ein Mindestmaß an oder wenigstens ein gleichwertiges Maß an Förderungsmöglichkeiten bereitzustellen.
Sie haben vorhin ein bisschen erklärt, wie Hochbegabtenförderung aussieht, also dass es zum Beispiel auch individueller ausgerichtet sein kann auf die Interessen der Kinder. Sehen Sie denn darin auch Chancen oder Anregungen für das normale Bildungssystem?
Ja, natürlich. Das ist ja eben das. Das ist ja das, was oftmals eben nicht gesehen wird. Ja, das ist eben im Zusammenhang mit der Förderung von Hochbegabungen in der Schule und in anderen Bildungseinrichtungen eben dazu kommt, dass das ganze Niveau möglicherweise einfach nochmal gehoben wird, weil andere normal begabte Schüler eben auch davon profitieren, und zwar im hohen Maße, weil es eben möglicherweise auch Potenziale bei diesen Schülern hebt, weil jeder Mensch ist hochbegabt. Ja, in irgendeinem Bereich ist jeder Mensch hochbegabt, das kann man einfach so sagen. Und das ist es doch, wo wir hin müssen. Wir müssen doch in unserer Gesellschaft die Möglichkeit haben oder die Möglichkeit bieten, dass jeder Mensch seine Fähigkeiten in der Gesellschaft einbringt, die er am besten kann.
Zum Schluss nochmal zur Begrifflichkeit selbst, Hochbegabung. Was halten Sie von dem Begriff? Finden Sie den angemessen?
Wir haben keinen besseren im Moment. Also ich finde eben, wie gesagt, die amerikanische Definition Gifted Children, bei Kindern in dem Fall, finde ich eigentlich schöner, weil es mehr sagt. Es transportiert mehr. Hochbegabung ist ein Begriff, der über die Jahrzehnte hinweg, seit es ihn gibt, auch leider negativ besetzt ist. Ja, man bringt, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, auch gerne mal irgendwelche Nerds damit in Verbindung. Und wir haben irgendwie keinen besseren Begriff im Moment, was eigentlich schade ist. Aber ich denke, wenn die Gesellschaft oder wenn ein größerer Teil der Gesellschaft versteht, dass Hochbegabung eben kein Malus sein muss, ja, nur weil man eben damit vielleicht auch irgendwelche Nerds in Verbindung bringt, dann ist uns schon sehr geholfen und dann ist die Begrifflichkeit wahrscheinlich auch zweitrangig.
Ja, Gifted Children, beschenkte Kinder. Ihr Fazit, ist Hochbegabung Segen oder Fluch?
Ich glaube, das kann man nicht schwarz und weiß sehen. Es gibt für die Menschen, die mit ihrer Hochbegabung gelernt haben zu leben und sie dann auch für sich angefangen haben zu nutzen und im Sinne der Gesellschaft nutzen, ist es, glaube ich, ein Segen. Und für die Gesellschaft ist es auf jeden Fall ein Segen, Hochbegabung zu haben, wenn man eben in der Lage ist, sie einzubetten und zu nutzen. Fluch ist es für alle Eltern, die Kinder haben, die hochbegabt sind, wenn eben diese Kinder dahingehend nicht einfach nur durchlaufen in der Schule, dann ist es sicher auch wiederum ein Segen. Aber wir kennen halt einfach sehr viele Eltern, die lieber, also die lieben natürlich alle ihre Kinder, ich liebe meine Kinder auch über alles, aber es ist wirklich so, dass, wenn man ehrlich ist, man auch sagen würde, normal begabtes Kind wäre auch schön gewesen.
Gut, herzlichen Dank, Sascha Blümle, für dieses interessante Interview über Hochbegabung.
Dankeschön.
Radio Free FM, 102.6% Music.